Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Wir versammeln uns im Namen unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören auf ein Musikstück der Band. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, was motiviert euch dabei, Christus beständig nachzufolgen und in der Heiligung zu wachsen? Diese Frage habe ich eine Bibelstelle ausgesucht. Ich lese euch Hebräer Kapitel 13, Vers 14. Hebräer Kapitel 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Neben Gottes Geist, der in uns wirkt, motiviert Gott uns, indem er uns ein ewiges Leben in seiner Gegenwart verheißt. Aber als gläubige Christen verlieren wir leicht dieses wunderbare Ziel aus den Augen. Gott hat uns aus Gnade durch Jesus Christus die Vergebung unserer Sünden geschenkt. Wir wurden vor der Hölle gerettet und haben zusätzlich noch die Ewigkeit im Himmel geschenkt bekommen. Aber wir neigen eben im Laufe unseres Glaubenslebens eher so dazu, den Fokus zu stark auf das Leben hier zu setzen. Statt eben eifrig Christus nachzufolgen, beschäftigen wir uns zu sehr damit, eben ein schönes und angenehmes Leben hier auf Erden zu haben. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, welch wunderbare Zukunft uns im Himmel bei unserem Herrn erwartet. Im heutigen Gottesdienst werden wir mit Hilfe von Liedern und auch durch die Predigt von Johann Hesse uns mit dem Thema Ewigkeit beschäftigen. Und mit der Ewigkeit vor Augen werden wir eben motiviert, Christus nachzufolgen und in der Heiligung zu wachsen. Und mit dieser Motivation können wir dann genauso wie Paulus sagen, ich vergesse, was hinter mir ist, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben, in Christus Jesus. Ja, wir sind errettet, wir sind Kinder Gottes und wir sind jetzt schon Bürger des Himmels. Für uns stellt sich die Frage, wie verbringen wir diese Zeit, die Übergangszeit, bis wir bei unserem Herrn angekommen sind. Und da verlieren wir eben die Motivation, entsprechend unseres Bürgertums zu leben. Aber wir sind aufgerufen, nicht mehr nach den Grundsätzen dieser Welt zu leben, sondern wir jagen danach, immer mehr entsprechend unserem himmlischen Bürgertum hier in der Welt zu leben. Wir sind Vertreter des Himmelsreichs. Wir sollen Gottes Reich hier in dieser Welt darstellen. Und Gottes Kraft bewirkt diese Heiligung durch den Heiligen Geist in uns. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und dadurch, dass wir unsere ganze Lebensweise nach Gottes Reich ausrichten, stoßen wir auch auf Ablehnung in dieser Welt. Denn wir sind praktisch ein lebendiger Anstoß. Wir zeigen der Umwelt, dass ihre Lebensweise nicht die ist, die von Gott gewollt ist. Und das ist nicht immer einfach. Und darum brauchen wir diese Motivation, zielgerichtet auf unsere Heimat zuzulaufen, die eben im Himmel ist. Unsere Heimat ist im Himmel. Und darum sollten wir uns auch nicht zu sehr bemühen, sag ich mal, uns hier in dieser Welt häuslich einzurichten. Wir sind quasi auf der Durchreise zu unserer wahren Heimat. Wir sollten stattdessen Schätze im Himmel sammeln, indem wir eben unser ganzes Leben in den Dienst unseres Herrn Jesus stellen. Dadurch entstehen Früchte des Glaubens, die dann eben auch in der Ewigkeit uns angerechnet werden. Ja, ich wünsche euch, dass dieser Gottesdienst euch dazu motiviert, wieder zielgerichtet Christus nachzufolgen. Ich bete noch mit euch, bitte steht dazu auf. Herr, ich danke dir für deine Gnade. Du hast uns so reichlich in Jesus Christus beschenkt. Wir dürfen an das große Werk Christi am Kreuz glauben. Du hast uns aus der Hölle gerettet und hast uns reichlich beschenkt. Wir dürfen jetzt schon ewige Bürger deines Himmelsreichs sein. Danke, Herr, für deine Gnade, für dein großes Geschenk. Herr, vergib uns aber auch da, wo wir eben diese wunderbare Zukunft aus den Augen verloren haben und uns zu sehr auf das Leben hier konzentrieren. Hilf uns durch diesen Gottesdienst, dass wir eben wieder ganz auf das Ziel zujagen, auf die Ewigkeit bei dir. Und hilf uns da einfach dann auch so, unser ganzes Leben in deinen Dienst zu stellen. Herr, ich danke dir auch für heute Morgen, dass wir dir hier wieder begegnen und dich gemeinsam anbeten können. Herr, segne du nachher Johann bei der Predigt, dass er dein Wort in aller Klarheit verkündet, und bereite du uns schon darauf vor, dass dein lebendiges Wort tief in uns eindringt und einfach unser Leben verändert. Herr, ich danke dir dafür. Herr, ich danke dir auch dafür, dass du bei allen Glaubensgeschwistern bist. Weltweit, egal wo sie sind, du siehst jeden einzelnen von deinen Kindern. Du stehst den Geschwistern bei, die verfolgt werden, und du trägst die Geschwister, die eben unter Krankheit leiden. Danke, Herr, dafür. Herr, segne du auch die Gemeinschaft im Anschluss des Gottesdienstes, schenke uns einen guten Austausch. Amen. Wir singen nun gemeinsam das erste Lied aus dem Roten Liederbuch Nummer 454, Wenn nach der Erde. Ich begrüße auch alle Gäste noch einmal ganz herzlich. Möchte sich ein Gast kurz vorstellen oder gibt es Grüße von anderen Glaubensgeschwistern, dann wäre jetzt Gelegenheit, das weiterzugeben. Okay, das ist nicht der Fall. Dann nehmt aber bitte herzliche Grüße von uns in unserer Gemeinde mit, wenn ihr in andere Gemeinden kommt oder andere Glaubensgeschwister besucht. Gerade jetzt zur Ferienzeit bietet sich da ja öfter mal die Gelegenheit, andere Geschwister zu treffen. In der vergangenen Woche gab es bei uns in der Gemeinde 4 Geburtstage. Und darunter sind Helge, Sigrid und Manfred. Und von den Kindern Simon. Außerdem ist am vergangenen Freitag Elia geboren. Er ist der Sohn von Anna und Philipp. Manche von uns kennen ja noch Philipp von der Zeit, als er noch hier in der Gemeinde aufgewachsen ist. Mittlerweile ist er verheiratet, lebt mit seiner Familie in Halle, ist dort in einer kleinen Gemeinde Pastor. Sie haben jetzt ihr zweites Kind bekommen, den Elia. Ich wünsche allen Geburtstagskindern Gottes reichen Segen für den weiteren Lebensweg. Und ich habe auch eine Bibelstelle für euch ausgesucht. Die steht im 2. Timotheus Kapitel 4, die Verse 7 und 8. 2. Timotheus Kapitel 4, die Verse 7 und 8. Dort sagt Paulus Folgendes. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Ich denke, passend zu dem heutigen Thema ist es einfach eine wunderbare Ermutigung, einfach zu sehen, was uns in Ewigkeit erwartet, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, weil wir unseren Herrn lieb gewonnen haben und uns danach sehen, dass er kommt. Ja, ich denke auch, dass es einfach eine Ermutigung ist, wenn man, sage ich mal, im Alter fortgeschrittenen ist, dann weiß man, man rückt dem näher, was da jetzt bald kommt. Und ja, ich denke, es kann einem auch nochmal Kraft geben, gerade in Zeiten, in denen es etwas schwieriger ist. In den Ferien haben wir ja keinen offiziellen Kindergottesdienst. Aber es können sich gerne Geschwister in die Liste im Foyer eintragen, wenn sie an einem Sonntag die Kinder betreuen wollen. Für heute hat sich da leider keiner bereit erklärt, aber es wäre jetzt noch die Möglichkeit, sich spontan zu melden. Okay, Saskia macht das schon, vielen Dank. Dann würde ich sagen, ich bete eben für die Kinder und dann könnt ihr in die Kinderräume gehen, da wo Saskia hingeht. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Reichtum, den du uns als Gemeinde geschenkt hast, dass ja doch viele Familien da sind mit Kindern. Danke, dass wir einfach so leibhaftig sehen können, wie du uns segnest. Und ich bitte dich einfach darum, segne jetzt diese Zeit, wo die Kinder zusammenkommen, dass sie dort einfach einfach eine schöne Zeit verbringen, aber auch etwas von dir erfahren, dass sie dich mehr und mehr kennenlernen, dass sie wirklich eine Beziehung zu dir aufbauen, um eben vorbereitet zu werden, sich irgendwann für Christus als Herrn und Retter zu entscheiden. Das ist unser Auftrag und Herr, hilf uns dabei. Ich danke dir auch dafür, dass sich jetzt Saskia auch bereit erklärt hat, um die Kinder zu kümmern. Segne sie bei dieser Zeit, dass sie einfach mit Weisheit und Geduld und was sie sonst noch braucht, diese Zeit für die Kinder gestalten kann. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, dann können Saskia und die Kinder runtergehen oder wo auch immer hin. Und ich habe noch ein paar Bekanntmachungen für das Gemeindeleben. Vor 2 Wochen haben wir als Gemeinde ja ein spezielles Opfer zusammengelegt für die Flutopfer. Und die Menschen in den betroffenen Gebieten brauchen wirklich sehr, sehr viel Hilfe. Und es besteht die Möglichkeit, für einen oder mehrere Tage eben auch dahin zu reisen und den Menschen dort vor Ort zu helfen. Man kann da ganz praktisch anpacken, indem man eben bei den Aufräumarbeiten hilft, aber man kann den Menschen auch einfach seelsorgerlich zur Seite stehen. Wenn jetzt jemand mit dem Gedanken spielt, ach, ich habe noch ein paar Tage frei und würde da gerne wirklich anpacken und ihr braucht noch ein paar Informationen, dann sprecht gerne Mark oder Lukas an oder eben im zweiten Gottesdienst Sergei. Bitte denkt auch im Gebet an die Menschen dort vor Ort. Viele Menschen stehen da wirklich vor dem Nichts. Sie haben praktisch alles verloren. Und das sieht man eben auch daran, dass momentan auch dort eine erhöhte Zahl an Selbstmorden stattfindet. Also da sind wirklich viele Menschen in großer Not. Bitte denkt an sie im Gebet. Am 18. September findet wieder der Marsch für das Leben in Berlin statt. Und Johann Hesse wird wieder die Fahrt dahin organisieren. Es gibt einen Bus, der uns von Verden direkt nach Berlin bringt und am Ende auch wieder zurückfährt. Und wenn ihr auch für das Leben einstehen wollt, für das Leben der Ungeborenen und auch für die älteren Menschen unserer Gesellschaft, also dass es keine Euthanasie gibt, dann könnt ihr gerne bei diesem Marsch teilnehmen. Aber bitte meldet euch rechtzeitig bei Johann an, dass er einfach das alles organisieren kann. Es wäre ja schon gut, dass der Bus möglichst gut besetzt ist, damit sich das von den Finanzen her auch gut rechnet. Eine herzliche Einladung zum Marsch fürs Leben. Am 3. Oktober wollen wir als Gemeinde wieder Glaubensgeschwister taufen. Und es gibt, soweit ich weiß, schon 3 Taufmeldungen. Und wenn jemand noch mit dem Gedanken spielt, seinen Glauben durch die Glaubenstaufe öffentlich zu bezeugen, dann kann er gerne einen von uns Ältesten ansprechen, damit wir das Ganze vorbereiten und die Gespräche organisieren. In der Pause zwischen den Gottesdiensten steht auch wieder unser Team, unser Gebetsteam für euch bereit. Sabine und Wolfram Hildebrand freuen sich mit euch zu beten und für euch zu beten. Habt ihr ein Anliegen? Es ist völlig egal, ob es kleiner oder größer ist, könnt ihr sie gerne ansprechen. Sie freuen sich, diesen Dienst mit euch zu tun. Im Anschluss des Gottesdienstes könnt ihr auch wieder eure Kollekte in die dafür vorgesehenen Behälter werfen. Sie stehen vorne im Foyer an der Säule. Die Kollekte von heute ist allgemein für die Gemeindearbeit bestimmt. Ich bete jetzt noch für die Kollekte. Vater im Himmel, ich danke dir für deine große Fürsorge, dass wir wirklich hier in diesem Land so einen Wohlstand haben, dass es uns so gut geht, dass wir uns um nichts Sorgen machen müssen. Wir werden immer genug zu essen haben und haben ein Dach über dem Kopf. Danke, dass wir von diesem Reichtum einfach auch einiges abgeben dürfen, um dein Reich zu bauen. So segne du die einzelnen Geber und segne du die Verwaltung, dass das Geld wirklich da ankommt, wo du dein Reich bauen willst, damit es wirklich groß wird und in deinem Sinne wächst. Herr, ich danke dir dafür. Amen. Jetzt nehmen wir uns wieder Zeit, um als Gemeinde unseren Herrn anzubeten und zu loben. Ich lade dazu ein, dass wir aufstehen, eben vor unserem Herrn zu stehen und ihn zu preisen. Also wem es möglich ist, der steht bitte auf. Wir beginnen mit dem Lied aus der Mappe Nummer 100, Jesus, dir gehört mein Leben.
Die Predigt heute Morgen steht unter dem Thema Sehnsucht nach der Gottesstadt. Und der Predigttext für die, die die Bibel dabei haben, steht in Hebräer 11, 8 bis 16. Hebräer 11, 8 bis 16. Es ist Urlaubszeit. Wir verreisen, um uns zu erholen vom Alltagsstress und ja, an Leib und Seele neue Kräfte zu tanken. Wir suchen nach Orten von besonderer Schönheit, mit besonderen Reizen. Wir waren vor 2 Wochen in Oberstdorf im Allgäu und haben uns gefreut, im christlichen Gästehaus Bergfrieden im Eutal zu sein, unterhalb des Nebelhorns, herrliche Wanderungen, wunderbare Ausblicke über die Alpen, wunderschön. Nicht weit von dort das Schloss Neuschwanstein. Ein Märchenschloss auf den Felsen bei der Pöllertschlucht, erbaut von Ludwig II. Als Refugium, als Fluchtort, um aus dem hektischen München herauszukommen und ja, so zur Ruhe zu kommen. Da hat er sich so ein wunderschönes, riesiges Märchenschloss gebaut. Und er selbst hat dort nur 6 Monate überhaupt drin verbracht und dann musste er da schon wieder raus und ist dann ja kurze Zeit später im Starnberger See ertrunken. 1,5 Millionen Menschen wollen jedes Jahr zu diesem Traumschloss. Aus aller Welt, Japan, Amerika und wo sie alle herkommen. Das ist so ein Sehnsuchtsort, wo man sich hinsehnt und wo man, ja, so einen Traum verwirklicht sieht. Andere zieht es an die Strände der Südsee oder die Weiten Kanadas, Wälder und Seen. Und andere zieht es in die großen Metropolen dieser Welt. Wo ist dein Sehnsuchtsort? Wenn ich dir jetzt 5.000 Euro geben würde und du hättest die Möglichkeit, eine Reise zu machen für 2 Wochen, wo würde es dich hinziehen? Ich möchte euch heute 2 Menschen vorstellen, die ebenfalls einen Sehnsuchtsort im Herzen trugen. Es sind Abraham und Sarah. Hebräerbrief, Kapitel 11, Abvers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Drei Gedanken wollen wir uns miteinander anschauen. Komm mit zur Gottesstadt. Hier wirst du keine Heimat finden. Komm mit zur Gottesstadt, denn diese Stadt wird ewig bleiben. Komm mit zur Gottesstadt. Der Glaube an Jesus bringt dich ans Ziel. Komm mit zur Gottesstadt, denn hier wirst du keine Heimat finden. Abraham und Sarah, die stammten ja eigentlich aus Ur in Chaldäa. Das war damals das Zentrum und der Mittelpunkt der Zivilisation überhaupt. Das ist die Wiege dort der Menschheit. Dort sind die ersten Hochkulturen entstanden und von dort hervorgegangen. Sprache und Schrift und Kulturtechniken sind hier entstanden. Dort in Ur ist eine der Wiegen der Menschheit, der Zivilisation, der Kultur. Dort ist Abraham aufgewachsen, dort hat er gelebt und von dort ruft Gott ihn heraus. Erst nach Haran und von Haran am Euphrat gelegen ins Land Kanaan. 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Die Auswanderung aus Ur in Chaldäa nach Haran und dann nach Kanaan war ein kultureller und gesellschaftlicher Rückschritt und Abstieg für den Abraham. Aus einer Hochkultur in eine viel primitivere und einfachere Kultur, wo er nicht mehr in einer zivilisierten Stadt mit Kanalisation und allem drum und dran, was die damals schon hatten dort in Ur, man hat das ja durch Archäologie herausgefunden, das gab es dort alles nicht. Und er musste dort in Zelten leben und war ein Fremder. Wir lesen weiter in Kapitel 12, 1. Mose 5 bis 9. Und sie kamen in das Land und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche Moreh. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abraham immer weiter bis ins Südland, in den Negev. Und so zog er durch das Land, hin und her. Und auch mal nach Ägypten und dann ins Philisterland und wieder zurück nach Sichem oder Bethel oder in den Negev. Er war ein Fremder, der in Zelten lebte, ein Nomade in einer einfachen Kultur, ein Hirte. Zwar sehr wohlhabend, aber immer auf Achse. Er war auf der Durchreise. Was gab dem Abraham die Kraft, das zu tun? Was motivierte ihn? Er hatte einen Ruf. Er hatte ein klares Gotteswort. Und dieses Wort, das hat ihn herausgerufen und auf diese Wanderschaft gerufen. Und durch Glauben, also durch das Vertrauen auf dieses Wort hin, hat er sich darauf gestützt und das war seine Antriebskraft. Das hat ihn durchgetragen. Und so lesen wir es ja hier auch in Kapitel 11 des Hebräerbriefes. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde. Vers 9, durch den Glauben ist er ein Fremder gewesen in dem verheißenen Land und wohnte in Zelten. Durch den Glauben, ergänze ich, Vers 10, wartete er auf die Stadt, die einen festen Grund hat. Durch das feste, herzliche Vertrauen in die Zusage Gottes und in den Ruf Gottes ist er gegangen. Hat er in Zelten gelebt? Hat er unter Fremden gelebt? War er auf der Durchreise und blieb er auf der Durchreise? Und er hatte ein Ziel. Und das Ziel war nicht etwa das verheißene Land dort, sondern er wusste sehr wohl, dass es noch ein anderes gibt. Ein anderes Land, ein himmlisches Land, ein ewiges Land. Und das war die Kraft, die ihn motivierte. So lesen wir es auch hier in unserem Abschnitt. Wenn wir in Vers 15 schauen, ab Vers 14, und wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Die Väter des Glaubens, und der Hebräerbrief ist ja voll von diesen Vätern und Müttern des Glaubens. Das ganze Kapitel 11 geht ja darum, Vorbilder des Glaubens, die wussten, dass sie hier auf der Durchreise sind. Dass sie hier immer Fremde sein werden und dass sie von hier weg müssen. Aber das ist eine ewige, eine bessere, eine bleibende Heimat gibt. Und so lesen wir es denn auch zum Beispiel bei David, Psalm 119, ich bin ein Gast auf Erden. Oder Petrus, der schreibt, Kapitel 2, Vers 11 in seinem ersten Brief, liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Hier ist die Erkenntnis des Glaubens, dass wir nicht bleiben können. Das ist das, was Abraham und Sarah wussten. Sie können nicht bleiben. Und wir lesen es hier. Wir müssen sterben. Hebräer 11, Vers 13. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Gäste, Fremdlinge, wir sind zu Besuch. Wir müssen sterben, wir müssen wieder weg. Abraham zieht nicht mehr durchs Land. Sarah ist nicht mehr da. Aber du kannst in Hebron ihr Grab besuchen. Dort, wo sie beerdigt worden sind, steht eine große Grabstätte. 1. Mose 25, Vers 9. Und es begruben ihn seine Söhne Isaak und Ismael in der Höhle von Machpela auf dem Acker Ephrons, des Sohnes Zoars, des Hethitas, die da liegt östlich von Mamre. In Hebron ist der Ort, wo er begraben liegt und wo die Väter und Mütter des Glaubens begraben liegen. Gäste auf Erden. Und jetzt frage ich uns, wer ist denn von uns der Nächste? Wer wird denn gehen? Vielleicht bin ich es, vielleicht bist du es. Wir wissen nicht, wie lange wir leben. Wir sind auf der Durchreise. Unsere Tage sind gezählt, sie sind gezählt bei Gott. Wir müssen davon. Wir haben es uns hier in Europa ja sehr schön eingerichtet. Es ist recht bequem. Und wir planen unsere Urlaubsreisen, wenn man sie denn planen kann und die Politiker das zulassen, an die Südsee, an die Alpen. Jeder da, wo er seine Sehnsucht, Orte hat und wo er gerne hin möchte. Aber fragen wir mal unsere Glaubensgeschwister in Nordkorea, im Iran, in Nigeria, in anderen Orten der islamischen Welt, und einige von ihnen sind ja auch hierher gekommen als unsere Geschwister, weil sie dort, wo sie waren, nicht mehr bleiben durften, weil man sie letztlich vertrieben hat, mit dem Tod bedroht hat, mit Verfolgung, Gefängnis und Folter. Das ist die Realität der Glaubenden in dieser Welt, dass wir hier eben keine Heimat haben, sondern Fremde sind und auf der Durchreise. Und je konsequenter wir Jesus nachfolgen, desto klarer wird es auch, desto deutlicher wird es auch, dass wir zu Verfolgten werden. Jeder, der Jesus nachfolgt, in aller Konsequenz, wird verfolgt werden, so schreibt es Paulus an Timotheus. Und je mehr ich über die Pläne der Bundesregierung und auch anderer Regierungen nachdenke und man den Eindruck bekommt, sie möchten das Volk unterteilen in Geimpfte und Ungeimpfte. Man möchte einen digitalen Code einsetzen, der zu einer Zugangsbeschränkung wird. Die einen kommen rein, die anderen bleiben draußen. Was geht da vor in den Herzen unserer Regenten, das Volk so aufzuteilen, die Völker so aufzuteilen? Da muss ich an Offenbarung 13 denken, wo genau das angekündigt wird, dass es zu einem Ausschluss der Gläubigen kommt aus dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben. Offenbarung 13, Abvers 16, und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Nein, ich glaube nicht, dass der Impfnachweis das Malzeichen ist, denn es ist ja klar, woran es hier hängt. Es hängt an dem Glauben und dem Bekenntnis zu Jesus Christus. Ob du ausgeschlossen wirst, ob du Zugang bekommst zu Kultureinrichtungen, zum Schwimmbad, zum Essen im Restaurant, ja oder nein. Der Glaube an Christus wird das entscheidende, das trennende Merkmal sein. Aber wir haben auf einmal technische Möglichkeiten, die eingesetzt werden, um genau so eine Scheidung vorzunehmen. Und das nicht nur in unserem Land, sondern global. Genau das, was die Offenbarung sagt. Das wird ein globales Auftreten sein, wo du nirgendwo mehr hinkommst, wenn du nicht dieses Mal hast. Und da merken wir, wir sind hier fremd. Wir gehören hier nicht dazu. Und das ist genau das, was Abraham und Sarah und die anderen Gläubigen erlebt haben. Sie gehören nicht in diese Welt, weil ihr Bürgerrecht im Himmel ist. Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Für diese Zeit gilt, kauft die Zeit aus. Denn es ist böse Zeit. Epheser 5, Vers 16. Kauf die Zeit aus. Es ist böse Zeit. Geh auf die Knie und bete und flehe, dass Gott eingreift. Tun wir Buße und bekehren uns von ganzem Herzen, von unseren falschen Wegen. Unser Ziel ist die Gottesstadt. Komm mit zur Gottesstadt. Denn diese Stadt wird ewig bleiben. Das ist jetzt der zweite Punkt. Ja, wo kommt eigentlich diese Sehnsucht in uns her, die wir ja alle in uns tragen. Da ist diese Sehnsucht, zu einem wunderschönen Ort zu fahren, zu fliegen, an so einen herrlichen Strand mit Palmen und blauem Wasser und Ruhe und Abstand vom Alltag. Aus meiner Sicht ist das eine Rückerinnerung und ein Ahnen, dass es ein verlorenes Paradies gibt. Seine tiefe Sehnsucht in uns, dass es einen besseren Ort geben muss. Und die Sehnsucht nach Urlaubsorten ist sozusagen die säkularisierte Form oder die verweltlichte Form dieses Wissens des Menschen darum, dass es eine ewige, eine bessere Heimat gibt, von der Abraham und Sarah wussten. Hören wir noch einmal Vers 16. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Das hatten sie vor Augen und das hatten sie im Herzen und das hat sie angetrieben. Die Orte, die Sehnsuchtsorte dieser Welt, die können alle zerstört werden. Ein kleiner Erdstoß und Neuschwanstein sinkt in sich zusammen. Ein kleiner Stoß ist für den Herrn ein leichtes. Einmal rüttelt die Erde und dann fällt das ganze Schloss in sich zusammen. Am 26. Dezember 2004 ein Megaseebeben mit anschließenden Riesentsunami zerstört die Strände Sumatras. 230.000 Menschen werden in den Tod gerissen. Viele von denen waren Urlauber aus Europa. Wir haben unten in Süddeutschland das mitbekommen, wie dann das verwaiste Kind zurückkam, die Eltern in den Tod gerissen. Und das Kind musste zurückkommen als Vollwaise. Die Paradiese dieser Erde können in den Fluten versinken und zerstört werden. Lissabon 1755 in sich zusammengesunken. 1906 San Francisco. Die Städte dieser Welt haben keinen festen Grund, sondern sie können erschüttert und zerstört werden und sind sie nicht mehr da. Hunderttausende waren obdachlos. Ahrweiler, Pfalz, Nordrhein-Westfalen. Auf einmal flutet alles weg und versinkt. Und das Leben können wir nicht halten. Wir sind auf der Durchreise. Und jetzt komm mit zur Gottesstadt. Denn diese Stadt wird ewig bleiben. Vers 10. Denn er, Abraham, wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Gott ist ihr Baumeister. Gott ist ihr Schöpfer. Und er hat diese Stadt auf ewig angelegt. Sie hat einen festen Grund, so lesen wir es hier. Sie ist eine ewige Stadt auf einem ewigen Fundament und sie kann nicht erschüttert und nicht zerstört werden. Sie ist die Stadt der Zukunft. Simon hat es vorgelesen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Städteplaner machen sich heute Gedanken. Ja, wie wird denn wohl die Stadt der Zukunft aussehen? Die Stadt der Zukunft, wie sie aussehen wird? Schau in die Bibel, dann weißt du es. Denn alle Städte dieser Welt, und wenn wir sie noch so zukunftsträchtig daherplanen, werden in sich zusammensinken und können nicht bleiben. Aber die Stadt der Zukunft ist das himmlische Jerusalem. Es ist eine himmlische Stadt. Denn wir haben es eben von Abraham und Sarah gehört, sie strebten nach einem himmlischen Land, nach einer himmlischen Stadt. Und von dort kommt sie auch. Wenn wir etwas weiter blättern in die Offenbarung hinein, Offenbarung 21, dann finden wir da ganz wunderbare Aussagen dazu, wie diese Stadt vom Himmel herabkommt. Offenbarung 21 ab Vers 1. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und diese Stadt ist herrlich und schön. Die schönste aller Städte überhaupt. Wir haben vielleicht so Traumbilder von Städten und denken an Venedig oder andere Orte dieser Welt, die schön sind in unseren Augen. Aber diese Stadt wird alle Schönheit übertreffen, die wir uns hier auf der Erde vorstellen können. Wieder Kapitel 21 in der Offenbarung, die Verse 10 und 11. Und er, sagt Johannes, führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore. Und dann geht es weiter. Und vielleicht ist das eine schöne Nachmittagsbeschäftigung heute, bei dem Regen sich nochmal hinzusetzen mit der Bibel und diese himmlische Stadt sich nochmal so vor Augen zu führen und zu sagen, herrlich muss es dort sein, schön muss es dort sein, dort will ich hin. Diese Stadt ist eine Stadt ohne Tod und ohne Tränen, ohne Gewalt und ohne Krieg und Kriminalität. Wird es alles dort nicht geben? Kapitel 21, Vers 4 in der Offenbarung. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Dort will ich hin. Das Allerbeste aber kommt ja noch. Das Allergrößte, das Allerbeste ist, Gott ist in ihrer Mitte. Gott ist dort und er will Gemeinschaft mit uns haben. Offenbarung 22, die Verse 3 bis 5. Und es wird nichts Verfluchtes mehr in dieser Stadt sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott, der lebendige Gott, der dreieinige Gott, will Gemeinschaft mit dir haben. Er sehnt sich nach dir, er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir und das nicht nur hier und dort und für ein paar Stunden oder ein paar Tage, sondern für immer und ewig will Gott mit dir zusammen sein. Das ist sein Ziel. Und deshalb hat er eine Stadt gegründet und wird eine Stadt offenbaren, die ewig bestehen bleibt, damit wir dort mit ihm zusammen sein können. Das ist sein Ziel, weil er dich liebt, weil er Gemeinschaft mit dir haben will, weil Gott sich sehnt, die Ewigkeit mit seinen Kindern zu verbringen. Das treibt ihn an und er möchte diese Sehnsucht auch in unseren Herzen haben. Komm mit zu Gottes Stadt. Der Glaube an Jesus bringt dich ans Ziel. Das ist das Dritte. Ja, nicht jeder kommt hinein in so eine Gottesstadt. Nicht jeder kommt an seinem Sehnsuchtsort an. Unsere Tochter Madeleine versucht gerade ein Visum zu beantragen für die USA. Das ist gar nicht so einfach, dorthin zu kommen. Da gibt es einige Hindernisse zu bewältigen. Du brauchst ein Visum. Du brauchst einen Reisepass. Der muss auch gültig sein. Und Herr Biden hat sich schon ausgedacht und demnächst brauchst du einen Impfnachweis. Du wirklich gesund bist und geimpft bist, wenn du in das Land rein willst. Also es gibt lauter Hürden. Und so ist nicht jeder Sehnsuchtsort auf dieser Welt erreichbar. Aber so ist es bei der göttlichen und bei der himmlischen Stadt ganz ähnlich. Nicht jeder kommt hinein. Offenbarung 22, Vers 15. Dort lesen wir, draußen, also vor den Toren der Stadt, außerhalb der Stadt, sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Gibt es noch andere Stellen dazu, die die Ungläubigen nennen und so weiter. Man kann zusammenfassen, wer das Evangelium von Jesus Christus ablehnt, wer in Sünde lebt und darin verharrt, findet keinen Zugang in diese herrliche und ewige Gottesstadt. Der Glaube an Jesus Christus ist die Zulassungsbedingung, ist die Zugangsbedingung. Wer Jesus hat, für den sind alle Zugangsbeschränkungen aufgehoben. Das ist das gültige Visum, das ist der gültige Reisepass, um in diese Stadt zu kommen. Deswegen durch den Glauben wurde Abraham gehorsam. Durch den Glauben ging er in Richtung himmlischer Stadt. Durch den Glauben war er hier ein Fremdling. Durch den Glauben wartete er auf eine Stadt, die einen festen Grund hat. Was ist aber Glaube? Schauen wir hinein. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir können diese Stadt nicht sehen, aber der lebendige Glaube, den Jesus uns schenkt, der lässt uns nicht zweifeln, sondern mit einer festen Gewissheit erkennen, dass wir in diese Stadt kommen werden. Wenn Jesus in unserem Leben ist. Die ganze Wolke der Zeugen, die wir in Hebräer 11 finden, die gehen alle auf ein Ziel zu, und das finden wir in Hebräer 12, also am Ende dieses Kapitels und am Beginn des 9, wo es heißt, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Laden wir unsere Sünden, unsere Sorgen, unsere Nöte bei Jesus ab und gehen wir mit fester Zuversicht auf dieses himmlische Ziel zu. Das soll unsere Zuversicht und Sehnsucht sein, dass Jesus uns dort in Empfang nehmen wird. Es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Komm mit. Komm mit. Lass uns mit Abraham und Sarah und allen Gläubigen des alten Bundes, mit den Aposteln und Heiligen aller Zeiten, Jesus nachfolgen. Komm mit zur Gottesstadt, denn hier, hier wirst du keine Heimat finden. Du musst hier weg. Du bist hier nur auf der Durchreise. Komm mit zur Gottesstadt, denn diese Stadt wird ewig bleiben. Gott ist ihr Baumeister. Das Fundament ist ewig. Sie ist unerschütterlich. Komm mit zur Gottesstadt. Der Glaube an Jesus Christus, der wird dich ans Ziel bringen. Du kannst da nicht alleine hin. Du findest den Weg nicht. Aber wenn du Jesus hast, dann kommst du an. Wenn du an ihm festhältst und er in deinem Herzen wohnt und du an ihn glaubst, dann kommst du ans Ziel. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die suchen wir. Amen. Wir hören jetzt auf ein Vortragslied. Ich lade ein zur Gebetsgemeinschaft, die wir dann mit dem Vater Unser beschließen möchten. Wer möchte beginnen? Abraham und Sarah hatten und den du auch uns geschenkt hast, lebendigen Glauben, der das sehen kann, was dem Auge noch verborgen ist. Das ist so ein Geschenk, fest im Herzen zu wissen, dass die ewige Gottesstadt kommen wird, dass das die Stadt der Zukunft ist. Und so richte unseren Blick und unser Herz doch immer wieder hin auf diesen wunderbaren Ort, dass wir uns nicht so sehr fesseln lassen von den Dingen, die uns umgeben, die jetzt geschehen, die Entwicklungen, auch das ganz Alltägliche, Herr, dass es uns nicht bindet und fesselt und drückt und herunterzieht, Herr, sondern dass wir den freien Blick erheben auf das Ziel, das du uns vor Augen gestellt hast und das du uns auch garantiert geben wirst und erreichen lassen willst. Herr, wir loben und preisen dich, unseren Herrn und Heiland und Gott. Und so wollen wir gemeinsam beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen jetzt das Lied 156 aus dem blauen Buch Gottes Frieden. Wir erheben uns zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Einen gesegneten Sonntag.